NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. Juni 1881. Der Geburtstag der Bildhauerin Milli Steger.
Es ist ein ungemütlicher Tag in Hagen. Der Wind bläst ordentlich und kaum jemand bleibt vor dem Stadttheater in der Elberfelder Straße stehen. Obwohl sich ein Blick nach oben lohnen würde. Auf einem Sims über dem Eingangsportal stehen vier Schönheiten, unbekleidet. Jeweils ein Bein angewinkelt, die Brüste gleichmäßig geformt, hinter dem Rücken ein Stück Stoff, das mehr zeigt als verhüllt.
Ich finde die schon ganz schön und gut dargestellt. Finde ich auch nicht anzüglich oder so, also eigentlich sehr toll.
Ich wollte ein paar Freunde bitten, oben am Eugen-Richter-Turm sich nackt hinzustellen, damit man da mal vier nackte Männer aufstellt.
1911 ist die Entrüstung groß, als die Skulpturen von Milli Steger am Hagener Stadttheater enthüllt werden. Wegen der schamlosen Wesen wird Kindern der Theaterbesuch sogar verboten. 200 Hagener Damen und ein Pastor sammeln Geld. Sie wollen die Nackten austauschen gegen anständige Figuren. 2500 Mark kommen zusammen.
Beiliegend gestatte ich mir, Ihnen eine Fotografie vom Haupteingang des neuen Hagener Stadttheaters mit vier Figuren von Milli Steger zu übersenden. Diese Figuren sind aus durchsichtigen Gründen Gegenstand eines Kesseltreibens geworden, wie es hässlicher kaum dagewesen sein dürfte. Ausdrücke wie obskure Künstlerin, Schweinerei, abschreckende Hässlichkeit sind noch die mildesten.
Schreibt der Hagener Mäzen und Kunstsammler Karl Ernst Osthaus im Oktober 1911 an führende deutsche Museumsdirektoren.
Es ist so gar nicht ausgeschlossen, dass die Figuren von ihrer Stelle entfernt und durch irgendwelchen Kitsch ersetzt werden. Ich möchte Ihrem Urteil nicht vorgreifen, glaube aber, dass dieser Fall eine so prinzipielle Bedeutung hat, dass er die schärfste Abwehr von künstlerischer Seite erfordert. Ich möchte daher den Anpöbelungen der Hagener Bevölkerung einige Urteile aus sachverständigem Mund entgegensetzen.
Osthaus hatte Milli Steger aus Berlin nach Hagen geholt und ihr die Position einer Stadtbildhauerin verschafft. Er glaubt an die junge Künstlerin und bittet deshalb um eine kompetente Einschätzung.
Die Stellungnahmen fielen durchweg positiv aus. Und das war für Milli Steger natürlich außerordentlich nützlich. Ihr Name war dann in Fachkreisen sehr populär geworden. Und man kann schon fast sagen, dass dieser Skandal auch ein Sprungbrett für ihre Karriere gebildet hat.
Birgit Schulte vom Osthausmuseum in Hagen.
Das Interessante ist ja, dass das auch in einer Provinzstadt, in Anführungszeichen, wie Hagen passierte. Aber das Konzept von Osthaus war ja genau das, eben auch hochkarätige Kunst, hochkarätige Künstler und Künstlerinnen nach Hagen zu holen und sie an die Stadt zu binden. Und das kann man natürlich machen, wenn man ihnen dort Aufträge verschafft.
Das Osthausmuseum in Hagen besitzt 18 druckgrafische Arbeiten und 5 Skulpturen von Milli Steger. Eine davon steht auf dem Treppensockel im historischen Teil des Gebäudes.
Es ist eine kniende Figur mit verschränkten Beinen, die eine ganz starke Körperwendung macht und guckt fast so ein bisschen über ihre Schulter hinweg. Einen sehr verhaltenen Gesichtsausdruck hat, so fast ein bisschen scheu, würde ich sagen, sieht sie aus. Es hat aber auch wieder, glaube ich, zu tun mit den Beobachtungen bei Tanz, bei Bewegung, vielleicht auch bei Aufwärmübungen im Theater, im Ballett. Vielleicht ist es auch nur mal eine Aktstudie, die sie umgesetzt hat. Diese Figur sitzt ja auch so, wie man sich im Aktsaal ein Modell sitzend vorstellt, das immer wieder neue Pose einnehmen muss. Vielleicht ist es auch ein solcher Moment einfach, der hier festgehalten ist.
Vielleicht, es könnte sein, wir wissen das nicht genau. Das gehört selbst bei Kunsthistorikern dazu, wenn sie über Milli Steger sprechen. Denn die Quellenlage ist dürftig. Ihr Atelier mit dem größten Teil ihrer Arbeit, Briefe, Fotos, Entwürfe, ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Milli Steger war wohl eine Powerfrau. Eine, die sich durchsetzen konnte, gegen die Konventionen der Zeit anging und sich aufmachte, eine Männerdomäne zu erobern.
Sie hat eine Jackett getragen, eine Krawatte, oft auch Hosen. Sie hat einen Kurzhaarschnitt gehabt, so wie er auch ja in den 20er Jahren bei Frauen auch schon sehr populär war. Und diese Selbstinszenierung ist ja auch interessant vor dem Hintergrund, dass sie ja in eine Männerdomäne eingedrungen ist. Sie hat sozusagen einen männlichen Habitus angenommen. Und womöglich hat er das auch genutzt bei dieser Auftragsvergabe.
Öffentliche Aufträge für Kunst am Bau, das war zu Beginn des 20. Jahrhunderts kein Job für Frauen. Dem schwachen Geschlecht wurde die Bearbeitung harter Materialien wie Stein oder Holz nicht zugetraut. Für die entsprechende Einstellung in den Köpfen sorgten Schriften namhafter Kunstkritiker wie Karl Scheffler, der die steile These aufstellte:
Frauen werden zeugungsunfähig, wenn sie in der Kunst zu viel Ehrgeiz entwickeln.
Überhaupt sei die Bildhauerei nichts für Frauenhände, die sollten für Stickereien geschont werden. Noch 1928 behauptete der Kunstkritiker Hans Hildebrand:
Der Farbsinn des Weibes ist stärker als der Formsinn.
Millie Steger ging dennoch ihren Weg.
Sie ist eine Tochter aus großbürgerlichem Hause gewesen.
Geboren vor 135 Jahren am 15. Juni 1881 in Rheinberg in der Nähe von Duisburg.
Sie hat dann auch zunächst eine höhere Töchterausbildung genossen in London und hat da Zeichenunterricht gehabt. Und nach ihrer Rückkehr hat sie ihre Eltern überzeugen können und sie hat dann wirklich erstmal eine Ausbildung gemacht als Stuckateurin und Steinmetzin. Und das war sozusagen der Einstieg.
Die 21-jährige Millie will Bildhauerin werden. Offiziell sind Frauen an den Kunstakademien gar nicht zugelassen. Also geht sie in das Privatatelier von Professor Karl Janssen in Düsseldorf. Wilhelm Lehmbruck studiert zur gleichen Zeit bei Janssen, allerdings an der Akademie.
Es hat gegen die gesellschaftlichen Konventionen verstoßen. Da war eine Frau und die wollte Bildhauerei studieren und das ging ja gar nicht, denn die hätte ja Akte sehen können. Wir müssen uns ja vorstellen, wir sind da zu Kaisers Zeiten unterwegs und da gab es da große Vorbehalte und die Gesellschaft war eigentlich sehr prüde.
Rolf Jessewitsch steht im Solinger Kunstmuseum vor einer Skulptur von Millie Steger und schwärmt.
Was mich bei Millie Steger beeindruckt hat, ist eine Qualität, die man bei Bildhauern nicht so findet. Wenn man sich ansieht, wie sie den Körper gestaltet, dann ist das mit sehr viel Gefühl gemacht. Eine ganz sensible Art von bildhauerischer Darstellung, das ist eine ganz besondere Qualität.
Arbeite so, dass deine Vorstellung, dein Inneres in möglichst knapper Form zum Ausdruck kommt.
So drückt es Millie Steger selbst aus. Das ist ihr Motor.
Hier geht es um die grobe Linie des Expressionismus, die Ausdrucksstärke, die vor dem Gesicht verschränkten Hände. Das bringt den Ausdruck des Entsetzens und der Trauer. Das hat sie umgesetzt. Aber hier spielt die Anatomie für sie eine untergeordnete Rolle. Das hat mich eigentlich fasziniert und deshalb stelle ich Millie Steger aus und bemühe mich, sie wieder bekannt zu machen.
Das ist auch nötig, denn die Bildhauerin scheint nahezu vergessen.
Viele Besucher fragen, wenn sie Arbeiten von Millie Steger sehen, warum hat man so großartige Figuren nicht mehr haben wollen? War die Künstlerin vielleicht Jüdin? Nein. War sie Kommunistin? Nein. War sie Widerstandskämpferin? Nein. Was war dann ihr Vergehen? Ja, sie hatte die falschen Freunde.
Sie ist ein ordentlicher Kerl, arbeitet wie ein Mann, hat große Aufträge, hat in der neuen Richtung einen Namen.
Käthe Kollwitz über Millie Steger.
Millie Steger ist eine Bändigerin, haut Löwen und Panther in Stein. Vor dem Theater in Hagen stehen ihre Großgestalten. Und Millies Herz lacht wie ein Apfel. In ihren stahlblauen Augen sitzt der Schalk.
Else Lasker-Schüler über Millie Steger. Millie Stegers Gastspiel in Hagen dauert 7 Jahre.
Sie hat aber ständig mit der Stadt um ihre Entlohnung kämpfen müssen und ist auch irgendwann sehr wütend und sagt, sie hätte jetzt überhaupt keine Lust mehr, sich mit diesen Banausen hier herumzuschlagen und dass sie ständig um ihr Geld betteln müsste. Und sie ist dann 1917 nach Berlin zurückgezogen. Sie konnte noch nicht mal mehr die Miete hier für ihr Hagener Atelier bezahlen.
Mit der Rückkehr nach Berlin, wo die Bildhauerin den größten Teil ihres Lebens verbringt, kommt auch ein stilistischer Wandel. Jephthas Tochter, die fast lebensgroße Figur eines tanzenden Mädchens, bringt 1918 einen großen künstlerischen Erfolg und markiert den Beginn von Stegers expressionistischer Phase.
Millie Steger hat für ihre Darstellung von Tänzerinnen Vorbilder gebraucht und sie ging zum Ensemble von Mary Wickman in Berlin und hat da die Tänzer studiert und es war Ausdruckstanz. Das war nicht nur die Anatomie, sondern das war die Anmut dieser Tänzer. Und Anmut bedeutet Schönheit in Bewegung. Und das hat sie umgesetzt.
Ober- und Unterkörper sind stark gegeneinander gedreht, die Arme verschränkt, Gebärde und Mimik stilisiert, die großen Augen nach innen gerichtet. Erotisch wirkt die Nackte nicht. Sie ist bei sich, ganz innerer Ausdruck, geht auf im Tanz. Ein Kritiker nennt die Plastik einen Todestanz, als er sie 1920 bei einer Ausstellung der Berliner Sezession sieht. Heute steht die Skulptur im Osthausmuseum Hagen.
Milli Steger hatte Aufträge, Milli Steger hatte Ausstellungen. Aber Milli Steger hat diesen Erfolg nicht langfristig umsetzen können, weil die dunkle Zeit des Nationalsozialismus darüber kam. Man muss wissen, dass sie Ende der 20er Jahre in zwei Lexika aufgenommen wurde.
Rolf Jessewitsch vom Kunstmuseum Solingen.
Und wenn man da unter deutscher Bildhauerei nachgesehen hat, dann hat man da Ernst Barlach, Wilhelm Lehmbruck und Milli Steger gefunden. Da war sie auf dem Höhepunkt ihrer Bekanntheit, ihres Schaffens. Und dann hat man allerdings nach 1933 verfügt, dass man sie da rausnimmt, damit sie vergessen wird. Und jetzt muss ich sagen, es funktioniert noch heute.
Milli Stegers Haltung gegenüber den Nationalsozialisten war zumindest ambivalent. Sie beteiligte sich an der Olympischen Kunstausstellung 1936 und versuchte, Hitler sogar für eine Porträtsitzung zu gewinnen. Zwar wurden einige ihrer Arbeiten als entartet eingestuft und aus den Museen entfernt, aber Birgit Schulte vom Osthausmuseum in Hagen kann sich das nicht wirklich erklären.
Es ist nicht so, dass man sagen könnte, was von ihr beschlagnahmt worden ist, wäre jetzt sehr expressiv oder antinaturalistisch. Es ist eine Krugträgerin beschlagnahmt worden, bei der man sich wundert aufgrund ihrer Gestaltung, warum die unter dieses Verdikt fiel, ist gar nicht für uns heute nachzuvollziehen.
So richtig in Gang kommt Stegers Karriere jetzt nicht mehr. Sie unterrichtet am Verein Berliner Künstlerinnen, aber große öffentliche Aufträge bleiben aus. Im Zweiten Weltkrieg wird ihr Atelier bei einem Bombenangriff zerstört. Bis zu ihrem Tod 1948 kann sie an die Erfolge der 1920er Jahre nicht mehr anknüpfen.
Bei Milli Steger ist ja zu beobachten, dass sie immer bei der menschlichen Figur bleibt, bei der weiblichen Aktfigur, und sie nie in die reine Abstraktion gegangen ist und in diesem Sinne also sich nicht hin zu einer Avantgarde entwickelt hat. Und ich glaube, das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass sie heute nicht mehr so populär, so präsent ist.
Was bleibt also? Ihre Kunst, klar. Und darüber hinaus? Milli Steger hat es geschafft, ihren Erfolg zu steuern. Durch kluge Selbstinszenierung und Durchsetzungskraft. In einer Welt, wo Frauen eigentlich keine Bildhauer sein durften, hat Milli Steger große Skulpturen geschaffen.
Im Zeitzeichen erinnerte Anke Rebbert an Milli Steger, die am 15. Juni 1881 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.